Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Weiter am Mikrofon mit Dirk Oliver Heckmann und wir widmen uns nun schwerpunktmäßig den wirtschaftlichen Themen des Tages und schauen unter anderem auf den Geschäftsverlauf bei Deutschlands größter Containerreederei Hapag-Lloyd sowie beim Hamburger Hafen. Gerade hier sind ja wirtschaftliche Einbrüche als erstes spürbar, wenn keine Container mehr ankommen oder ausgeliefert werden. Und hier zeigt sich auch früh, wann sich eine wirtschaftliche Erholung abzeichnet. Zunächst aber gehen wir auf die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland ein. Hier hat das Statistische Bundesamt heute die erste Schätzung für das erste Quartal vorgelegt. Wir haben ja schon darüber berichtet. Eine Schätzung ist das, die meist sehr treffsicher ist und deshalb viel Beachtung findet. Die wesentlichen Fakten stellt Annika Krempel vor.
Zwischen Januar und März sank das Bruttoinlandsprodukt um 2,2% gegenüber dem Vorquartal. Das war der zweitstärkste Rückgang seit der Wiedervereinigung. Dabei gelten die ersten beiden Monate noch als Vorkrisenmonate. Erst der Lockdown Mitte März brachte die Wirtschaft zum Erliegen. Besonders betroffen waren die Autoindustrie, der Einzelhandel und die Flugbranche. Allein in der Automobilindustrie brach die Produktion im März gegenüber dem Februar um 30% ein. Und der Flugverkehr verzeichnete 63% weniger Fluggäste. Auf den Arbeitsmarkt ist die Corona-Krise im ersten Quartal nur wenig durchgeschlagen. Das liegt aber vor allem daran, dass Beschäftigte in Kurzarbeit nicht in die Arbeitslosenstatistik eingehen. Auch einen Blick in die Zukunft wagten die Statistiker. Und der lässt wenig Gutes erahnen. Die Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes sind im März um gut 15% gesunken. Und Zahlen zum Transport von Waren auf deutschen Straßen zeigen, dass in den Krisenmonaten deutlich weniger Lkw unterwegs waren als üblich. Im März sank der Index um fast 6%, im April nochmals um weitere 11%.
Annika Krempel war das zur gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland und wie diese Fakten der Statistiker und die Einschätzung zur wirtschaftlichen Lage bei den Anlegern an der Börse ankommen. Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Viktor Goitka mit dem Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Wie sieht's aus, Herr Goitka? Wie fällt das Echo der Anleger aus? Reagieren die überhaupt darauf?
Ja, sie reagieren drauf. Als die Daten um 10 Uhr gekommen sind, da gab es für den DAX einen kleinen Dämpfer. Aber schon 10 Minuten später, da waren diese Zahlen längst wieder vergessen. Der DAX dreht ins Plus. Aktuell notiert er bei 10.425 Punkten. Da kann man sich schon fragen, woher kommt diese gute Laune, wenn wir jetzt doch offiziell in der Rezession stecken? Ganz einfach, in China gibt es einen Silberstreif. Dort kommen gute Zahlen aus der Industrie des Riesenreichs für den April und darauf stützen sich die Anleger heute. Wo wir hierzulande aber wirtschaftlich stehen, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Michael Heise vom Vermögensverwalter HQ Trust. Ökonomen arbeiten ja eigentlich immer mit Zahlen, aber dieser Tage wird der Wirtschaftsausblick oft auch mit den Formen von Buchstaben beschrieben, also V für schnell runter, schnell rauf oder U für ja, länger unten und dann wieder rauf oder L für runter und gar nicht mehr rauf. Ich wollte von Michael Heise wissen, an welche Variante er für die deutsche Wirtschaft glaubt.
Ja, ich denke, obwohl es viel Skepsis gibt, sie wird doch einem V folgen, es wird einen tiefen Einbruch geben, den wir dann vor allem im zweiten Quartal auch sehen werden. Und danach wird die Nachfrage sich erholen. Die Produktion wird wieder ansteigen und es wird recht stark nach oben gehen. Das Niveau vom Ende des letzten Jahres werden wir allerdings erst wahrscheinlich im nächsten Jahr erreichen.
Dieses V, also dieses schnell runter mit der Wirtschaft, aber auch schnell wieder rauf. Viele Ihrer Kollegen haben das längst abgeschrieben, Herr Heise.
Ja, ich denke, das könnte ein Fehler sein. Wir lassen ein bisschen aus dem Blick, was die Ursachen dieser Krise sind. Die liegen nämlich ziemlich eindeutig in den staatlichen Maßnahmen, die erforderlich waren, um die Pandemie zu bekämpfen. In Geschäftsschließungen, in Ausgangssperren, Kontaktsperren und Ähnlichem. Wenn diese Maßnahmen aufgehoben werden, und genau das passiert ja zurzeit, dann wird sich die Situation normalisieren. Dass wir jetzt einen kraftvollen Aufschwung bekommen, das ist damit nicht gesagt. Aber wir werden relativ schnell die 100er-Linie, die wir jetzt im letzten Jahr hatten, dann auch wieder erreichen.
Viele sagen trotzdem, diese Pandemie wird auch Wirtschaft langfristige negative Folgen haben. Sie wird zum Beispiel der Globalisierung schaden. Sind das nicht auch Effekte, die gerade sich in Deutschland widerspiegeln müssten, und zwar negativ?
Ja, für Deutschland ist extrem wichtig, wie die Weltwirtschaft sich entwickelt. Das ist, glaube ich, ganz klar. Wir sehen aber kurzfristig auch Erholungstendenzen in einigen der wichtigsten Länder für uns, nämlich zum Beispiel in China. Es gibt natürlich langfristige Effekte dieser Krise und auch ich sehe da eine gewisse wachstumsdämpfende Wirkung. Die Unternehmen werden diese Kredite, die sie in der Überbrückungsphase genommen haben, zurückzahlen müssen. Das wird die Investitionen dämpfen. Also es ist richtig, dass wir langfristig eher ein noch etwas schwächeres Wachstum haben werden. Aber auf der anderen Seite reagiert auch die Geldpolitik und wird gerade aufgrund dieser Wachstumseffekte sehr, sehr expansiv unterwegs sein, sodass ich keine andauernde Finanzmarktkrise sehen würde.
Ende des vergangenen Jahres hat man immer gesagt, ja, wir sehen in der Industrie eine Abschwächung, aber der Konsum, der rettet uns. Wie verhalten sich die Konsumenten jetzt in der aktuellen Krise?
Ja, sie verhalten sich den Regeln entsprechend. Sie können ja gar nicht konsumieren in großen Teilen. Das sehen wir natürlich jetzt auch schon in den Zahlen, dass die Einzelhandelsumsätze kräftig eingebrochen sind im März. Der Konsum ist massiv getroffen. Er wird uns nicht retten wie damals in der großen Finanzkrise. Aber ich denke schon, es wird einen Nachholeffekt geben. Wir brauchen jetzt nicht gewaltige Konjunkturprogramme, damit eben die Automobilnachfrage nach der Krise wieder ansteigt. Die wird automatisch ansteigen. Wir sollten darauf achten, dass nicht so viele Mitnahmeeffekte durch jetzt zusätzliche Programme erzeugt werden.
Manche Leute sagen, die Konsumenten könnten auch auf wirklich lange Sicht ihr Geld noch zusammenhalten. Und genau deswegen braucht es jetzt staatliche Konjunkturprogramme, weil die Verbraucher so verunsichert sind, dass sie vielleicht auch im nächsten Jahr noch ihr Geld zusammenhalten, wenn dafür vielleicht faktisch gar kein Anlass mehr besteht.
Das ist durchaus denkbar, dass die Sparquote noch ein wenig ansteigt. Das ist in früheren Krisen und Pandemien auch der Fall gewesen. Aber das wird nicht, sagen wir mal, ein Wiederanstieg des Konsums von diesem nun gedrückten sehr, sehr niedrigen Niveau behindern. Wir werden einen kräftigen Konsumanstieg haben. Und hier handelt es sich eher um ein langfristiges Thema.
Letzte Frage: Entsteht aus einer Zerstörung durch ein solches Virus am Ende auch etwas Schöpferisches, etwas Gutes, etwas Wirtschaftstreibendes?
Der Tendenz nach würde ich schon sagen, dass eben viel mehr Fernarbeit geleistet wird, dass eben auch die Streamingdienste und die Videokonferenzdienste und alle Telekom-Unternehmen, die damit verbunden sind, einen deutlichen Anstieg der Nachfrage sehen werden, auch längerfristig. Die Digitalisierung wird beschleunigt werden.
Das war Michael Heise, Chefvolkswirt des Vermögensverwalters HQ Trust, mit einer Einordnung zur Konjunktur in Deutschland. Angesichts der Lage auf dem Aktienmarkt, Herr Goitka, was tat sich da beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Ganz interessant. Trotz der guten Laune am Aktienmarkt sind Anleihen gefragt. Das deutet auch darauf hin, dass nicht alle Anleger der guten Laune an den Aktienbörsen wirklich trauen. Die Anleihekurse steigen und im Umkehrschluss kann man damit weniger Rendite machen. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel bei minus 0,54% und auch bei der vermeintlichen Krisenwährung Gold leichte Aufschläge, 1732 Dollar je Feinunze.
Und wie entwickelt sich der Euro?
Kaum Bewegung beim Euro, die Gemeinschaftswährung kostet 1,0810 Dollar.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen wir auf die Einzelwerte. Da fallen unter anderem die Autowerte auf, die überwiegend deutlich steigen. Hängt das mit der Konjunkturnachricht aus China zusammen?
Ja, das sieht man ganz häufig, dass der Gesamtmarkt momentan sehr in Stimmungen denkt. Und da gibt es Tage, da will man raus aus dem Risiko, dann wird auf die Autobauer eingedroschen. Und dann gibt es Tage wie heute, da ist Risiko gefragt. Und dann liebäugelt man auch mit den konjunkturabhängigen Werten, wie eben mit den Autobauern. Und diese Stimmungen, die dominieren momentan eigentlich den ganzen Markt. Eine kleine Ausnahme gibt es bei BMW, da sehen wir heute einen Kurs Minus. Das hängt aber damit zusammen, dass jetzt nach der Hauptversammlung die Dividende gezahlt wird. Und wer jetzt die Aktie kauft, der muss für die nächste Dividende ja bis ins nächste Jahr warten. Und deswegen werden diese Aktien heute mit einem sogenannten Dividendenabschlag gehandelt.
Gefragt sind auch Aktien des Chip-Herstellers Infineon. Weshalb?
Hat mit Infineon selbst 0,0 zu tun. Ein Maschinenlieferant für Chiphersteller. Der hat robuste Nachfrage gemeldet. Und das nutzen die Anleger wie so eine Art, ich sag mal, Orakelfunktion auch für den Chiphersteller Infineon. Denn wenn Lieferanten von Chipherstellern gutes Geschäft machen, dann muss es ja auch bei den Chipherstellern selbst laufen. Infineon daher 0,3% im Plus.
Viktor Goitka fasste das Geschehen rund um das Börsenparkett in Frankfurt zusammen. Schönen Dank und schönen Gruß. Wir bleiben beim Bereich der Konjunktur. Der Hamburger Hafen, der ist Europas wichtigster Umschlagplatz für Waren von und nach China. Wenn der internationale Handel hakt, dann ist das hier schnell spürbar, wie auch bei Deutschlands größter Container-Reederei Hapag-Lloyd. Beide haben heute über ihren Geschäftsverlauf informiert. In unserem Studio in Hamburg begrüße ich jetzt unseren Landeskorrespondenten für die Hansestadt, Axel Schröder. Herr Schröder, wie steht denn die Hafenwirtschaft derzeit da?
Ja, das kommt drauf an, wo man hinschaut. Heute wurden ja die Zahlen für den Gesamtumschlag im ersten Quartal vorgestellt. Und danach macht sich die Corona-Krise zwar bemerkbar, aber der Rückgang, der fällt im ersten Vierteljahr noch moderat aus. Im Vergleich zum letzten Jahr sind hier, um mal eine große Zahl zu nennen, nicht knapp 694.000 Container umgeschlagen worden, sondern nur 662.000. Also alles in allem ein Rückgang um 4,7%. Aber die Zahlen, davon kann man natürlich auch ausgehen, werden im April, Mai, Juni auch rückläufig sein. Und während es bislang vor allem Fahrten aus und nach Fernost waren, die weggefallen sind, wird sich der Rückgang dann vermutlich auf andere Gebiete beziehen, so zum Beispiel auf die Atlantikverkehre. Also da folgt der Warenverkehr ein Stück weit eben den Hotspots der Corona-Ausbreitung. Dass der Hamburger Hafen einigermaßen gut dasteht, das zeigt auch, dass zum Beispiel die Hala, ein großer Terminalbetreiber, hier noch keine Kurzarbeit angemeldet hat. Da wurden zwar viele Sicherheitsvorschriften wieder neu eingeführt. Die Arbeitsabläufe wurden verändert, aber große Einschnitte hat es nicht gegeben. Die Hinterlandverkehre hier aus dem Hamburger Hafen zu den Bestimmungsorten der Waren, die sind ein schwacher Trost nur auch in Rotterdam, dem größten Hafen Europas, da sind die Umschlagmengen auch zurückgegangen.
Jetzt war da ein kleines Loch in der Leitung. Wir hoffen, sie hält trotzdem. Ich stelle mal die nächste Frage. Jetzt haben wir nämlich über die Umschlagbetriebe im Hafen gesprochen. Wie steht es um die Reedereien, die die Waren dann über die Weltmeere transportieren?
Ja, auch da haben wir ganz aktuelle Zahlen, und zwar eben von Hapag-Lloyd. Sie hatten es erwähnt, auch dort wurde heute über das erste Quartal berichtet. Der Vorstandschef der Reederei, Rolf Haben-Jansen, der möchte zwar an seiner Prognose festhalten, dass es auch in diesem Jahr einen Betriebsgewinn geben wird zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde Euro. Aber ob dann wie im letzten Jahr über 800 Millionen dabei rauskommen werden, das hängt, sagt der Hapag-Lloyd-Chef, davon ab, wie sich die Märkte erholen, wie schnell die Produktion weltweit wieder hochgefahren wird. Und damit Hapag-Lloyd gut durch die Krise kommt, soll auch mächtig gespart werden, und zwar im Millionenbereich.
Gibt es denn Prognosen, wann die Krise überstanden sein wird?
Ja, da herrscht große Einigkeit unter den Umschlagbetrieben und den Reedereien. Der Hapag-Lloyd-Chef geht davon aus, dass die Krise schon im zweiten Quartal ihren Tiefpunkt erreichen könnte und es dann wieder ein wachsendes Transportvolumen gibt. Und auch die Umschlagbetriebe hoffen darauf, dass der Welthandel schon bald wieder an Fahrt aufnimmt. Und es besteht natürlich die Hoffnung, dass es dann auch zu diesen sogenannten Nachholeffekten kommt, dass ein Teil der Waren, die wegen der Krise nicht verschifft wurden, dann nachgeliefert werden. Aber wie groß diese Effekte am Ende sein werden und ob die Unternehmen diese Waren dann auch für eine erhöhte Produktion brauchen und ob am Ende auch die Endverbraucher da mitspielen und sozusagen nachholen, konsumieren, das steht längst nicht fest und ist doch sehr unwahrscheinlich. Und dass die Einbußen dadurch ausgeglichen werden könnten, die jetzt da sind, davon geht hier im Hamburger Hafen tatsächlich niemand aus.
Axel Schröder war das über Corona und die Folgen für Hapag-Lloyd und den Hamburger Hafen. Schönen Dank, und die kleinen Aussetzer bitten wir zu entschuldigen. Um die Schifffahrt wird es auch im folgenden Beitrag gehen, in dem es um die Sorgen und Probleme rund um den Nord-Ostsee-Kanal geht. Durch den Kanal fahren derzeit weitaus weniger Schiffe als gewohnt. Und das hat in diesem Fall nicht nur mit der Corona-Krise zu tun. Unser Korrespondent für das Bundesland Schleswig-Holstein, Johannes Kulms, über ein ganz spezielles wirtschaftliches Phänomen.
Martin Finnbergs Büro liegt direkt an den Kieler Schleusen des Nordostseekanals. Das Möwengeschrei, das knacksende Funkgerät und die wummernden Schiffsmotoren gehören hier zum Grundrauschen. Doch die Geräuschkulisse hat sich in den letzten Wochen spürbar verändert.
Schiffsbrumm ist nicht mehr viel, und normalerweise ist Dauergequatsche auf irgendeinem Funkkanal ist auch nicht.
Finnberg ist Ältermann der Lotsenbrüderschaft NOK 2 Kiel, Lübeck und Flensburg. Also Vorsitzender von einer der beiden Lotsenvereinigungen, ohne die auf dem Nordostseekanal nichts ginge.
Ja, zu uns kommt keiner, weil wir hier so nett sind, sondern die Schiffe kommen nur, weil es sich rechnet.
Knappe 100 Kilometer lang ist der Kanal, der hier in Kiel beginnt und in Brunsbüttel endet. Er bietet den schnellsten und kürzesten Weg von der Nord- in die Ostsee. Knappe 450 Kilometer Strecke können die Reedereien im Schnitt einsparen, weil sie nicht über das Meer die dänische Nordspitze Skagen umfahren müssen. Doch ob die Reedereien dies auch tun, hängt seit vielen Jahrzehnten vor allem von einer Frage ab. Was kostet das Öl? Ist der Treibstoff günstig, nehmen viele Schiffe den Umweg, weil sie so die Kanalgebühren sparen können.
Eine Tonne Schweröl hat, ich glaube, Anfang März noch 350 Euro die Tonne gekostet und liegt jetzt bei 110 oder weniger, also auf ein Drittel ist das abgesackt.
Jörg Heinrich leitet bei der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt den Bereich Seeschifffahrt. Die Bundesbehörde hat zuletzt einen regelrechten Einbruch beim Schiffsverkehr über den Nord-Ostsee-Kanal festgestellt.
Ja, also im April haben wir schon einen deutlichen Verkehrsrückgang zu verzeichnen. Es sind ungefähr 25% weniger Schiffe, knapp 30% weniger Ladung und das ist schon sehr außergewöhnlich.
Heinrich führt die Entwicklungen allerdings nicht nur auf den niedrigen Ölpreis zurück, sondern auch auf die Auswirkungen der Corona-Krise. Um rund 25% sei auch der Warenumschlag in den norddeutschen Seehäfen gesunken.
Und davon wird natürlich auch ein Nord-Ostsee-Kanal als die Hauptschlagader der Nordseehäfen in den Ostseeraum, was den Seeverkehr betrifft, eigentlich nicht unberührt bleiben.
Auslastungsschwankungen hat es immer schon gegeben auf der meistgenutzten künstlichen Wasserstraße der Welt. Die große Frage ist nun, wann könnte der Verkehr zurückkehren? Jörg Heinrich ist zuversichtlich und kann sich einen baldigen Wiederanstieg bei den Ölpreisen vorstellen. Jens Knutzen ist da deutlich pessimistischer.
Wenn sich Reeder erstmal Alternativrouten erarbeiten, andere Logistikkonzepte, besteht die Gefahr, dass sie langfristig dem Kanal verloren gehen.
Knutzen ist Vorsitzender der Initiative Kielkanal. Darin haben sich Unternehmen, Verbände und Vereine zusammengeschlossen, die für die Interessen der Wasserstraße trommeln. Rund 3000 direkt Beschäftigte gäbe es direkt am Nord-Ostsee-Kanal, sagt Knutzen. Da er von einem dauerhaft niedrigen Ölpreis ausgeht, appelliert der Lobbyverband seit Wochen an den Eigentümerbund, die Gebühren für den Kanal vorübergehend zu senken.
Wir müssen auf einen Teil der Kosten im Nord-Ostsee-Kanal verzichten, um diese Wasserstraße wieder attraktiv zu machen, zum jetzigen Zeitpunkt.
Doch davon will das Bundesverkehrsministerium zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nichts wissen. Den Reedereien werde die Möglichkeit eingeräumt, die Stundung der fälligen Lotsenabgaben zu beantragen, erklärt ein Sprecher auf Anfrage. Immerhin, längerfristig prüfe das Verkehrsministerium die Einführung einer ökologischen Komponente bei den Befahrensabgaben des Kanals für Fahrzeuge mit emissionsarmen Antrieben.
Die Lotsenstation ruft euch auf 14.
Die Befahrensabgaben für den Kanal zu senken, das könnte wie ein Konjunkturprogramm wirken, sagt Lotse Martin Finnberg. Er und seine Kollegen sind freiberuflich. Wenn die Zahl der Schiffspassagen zurückgeht, sinken auch die Einnahmen für die Lotsen. Auch wenn die Einschnitte gerade schmerzhaft seien, stellt Finnberg klar.
Also Lotsen sind keine Schlechtverdiener und nagen in der Regel nicht am Hungertuch. Insofern ist das Mitleid berechtigterweise extrem begrenzt.
Doch ewig durchhalten ließen sich auch für die Lotsen nicht die Verwerfungen am Nord-Ostsee-Kanal.
Der Chef der Welthandelsorganisation Roberto Azevedo tritt Ende August vorzeitig von seinem Amt zurück. Das teilte der Brasilianer gestern Abend bereits Vertretern der WTO-Mitgliedsländern in Genf mit. Ein überraschender Schritt, wie Dietrich Karl Meurer berichtet.
Gerüchte machten die Runde schon Stunden bevor Roberto Azevedo in einer Videokonferenz seine Entscheidung den WTO-Mitgliedern mitteilte. In diesem August werde er sein 7. Jahr als Generaldirektor der Welthandelsorganisation vollenden. Danach soll Schluss sein, erklärte der 62-Jährige.
I have decided that I will step down.
Ich habe beschlossen, dass ich am 31. August dieses Jahres von meiner jetzigen Position zurücktreten werde, wodurch sich meine zweite Amtszeit um genau ein Jahr verkürzt. Roberto Azevedo gilt als Karrierediplomat. Vor seiner Zeit als WTO-Chef vertrat er sein Heimatland Brasilien in Uruguay, bei der UNO und bei der WTO in Genf. Die Entscheidung für den vorzeitigen Rücktritt sei ihm nicht leicht gefallen, sagte er. Doch zwischen Lockdown und einer kürzlich erfolgten Knieoperation habe er mehr Zeit zur Reflexion gehabt als üblich. Zudem habe er viel mit seiner Familie diskutiert. Sein Entschluss, er werde nicht die Führungspersönlichkeit sein, die Welthandelsorganisation in und durch die notwendigen Reformen führt. Über die soll diskutiert werden auf der nächsten Ministerkonferenz der WTO-Mitgliedstaaten, die eigentlich für diesen Juni geplant war, aber die wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde. an die 164 Mitgliedsländer gewandt, sagte er: Mein Ausscheiden im August schafft genügend Zeit, dass Sie mit meinem Nachfolger, wer auch immer Sie oder er sein mag, die strategische Richtung bestimmen können für die Konferenz und die Monate und Jahre danach. Ziel der WTO ist es, Handelshemmnisse abzubauen und bei Konflikten, etwa Streit über Zölle, zu schlichten. Der Rücktritt von Roberto Acevedo trifft die Organisation in einer mehrfach schwierigen Zeit. Die Corona-Pandemie führt weltweit zu massiven wirtschaftlichen Verwerfungen und schon zuvor befiel die Welthandelsorganisation eine Lähmung. Die USA blockieren die Ernennung von neuen Richtern für das Streitschlichtungssystem. Wegen dieses Streits ist die wichtige Berufungsinstanz seit Ende letzten Jahres nicht mehr handlungsfähig. Reformvorschläge, die etwa dem größeren Einfluss Chinas Rechnung tragen, hatten bislang keine echte Chance. Von einem besonders heiklen Zustand der WTO spricht auch der Welthandelsexperte Christian Häberli vom World Trade Institute der Universität Bern.
Sie befindet sich in einem schlechten Zustand von mehreren Blockaden und die Situation ist insofern auch noch schwierig, weil die Ministerkonferenz verschoben werden musste, die jetzt bevorstand, um 1 bis 1,5 Jahre, wo wichtige Entscheide fast ein Überleben der Organisation hätte entschieden werden sollen.
Trotz der schwierigen Lage dürfte, abgesehen von den blockierten Gremien, das Tagesgeschäft auch nach dem Rücktritt von Roberto Acevedo weitergehen, meint Welthandelsexperte Christian Häberli.
Wenn der Chef geht, passiert zunächst nichts, weil alle Ausschüsse werden ja von Diplomaten präsidiert. Die Verhandlungen können von diesen Botschaftern, je nach Thema, weitergeführt werden mit der Unterstützung des Sekretariats. Und wenn der gute Wille da ist, dann kann das auch durchaus Erfolge geben.
Guter Wille wird auch nötig sein, um die Nachfolgefrage zu klären. Immerhin, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer signalisierte schon einmal, sein Land werde sich bei der Suche einbringen. Und der EU-Handelskommissar Phil Hogan teilte mit, die Nachfolge müsse noch in diesem Jahr geklärt werden. Die WTO stehe vor großen Herausforderungen.
Dietrich Karl Meurer war das. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Und da geht es vor allem um das Milliardenminus bei der Steuerschätzung.
Die Stuttgarter Zeitung kommentiert: Auf die Große Koalition, aber auch auf die Länder und Kommunen kommen nun politisch und finanziell harte Zeiten zu. Die Strategie der vergangenen Jahre, Konflikte mit mehr Geld zu lösen, wird nicht mehr funktionieren. Fokussierung auf neue Erfordernisse tut Not. Und in der Süddeutschen Zeitung ist zu lesen: Angesichts der Dimension der Naturkatastrophe kann die Entscheidung nur lauten, besser weitere Schulden machen, als es an Gesundheitsfürsorge, wirtschaftlichen Hilfen und Investitionen fehlen zu lassen. Wenn der Staat das geliehene Geld zielgerichtet einsetzt, rückt die gewünschte Rendite wieder näher, steigende Steuereinnahmen. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth merkt an: In die übervollen öffentlichen Kassen der letzten Jahre hat das Coronavirus große Löcher gefressen. Regierungschefs, Minister, Landräte und Bürgermeister müssen neu kalkulieren, Schuldenberge anhäufen, Projekte überdenken, die Kosten durchforsten. Die Politik der schwarzen Null, immer wieder kritisiert, stützt nun die Wiederbelebung des Systems, weil der Finanzminister in die Vollen gehen kann. Weniger optimistisch zeigt sich die Neue Osnabrücker Zeitung. Finanzminister Scholz kann sich jetzt nicht für sein Krisenmanagement feiern lassen, als gäbe es kein Morgen. Mit den Schulden, die heute gemacht werden, werden sich andere Finanzminister und nächste Generationen herumschlagen müssen. Die Große Koalition, die seit Jahren dank sprudelnder Steuereinnahmen noch jeden Konflikt mit neuen Sozialleistungen, sprich mit Geld, zuschütten konnte, wird so nicht weitermachen können. Auch über den steigenden Zuschuss aus Steuergeld in die Rentenkasse wird zu reden sein. Die Zeitung Die Welt kritisiert Überlegungen, den Absatz von Autos mit Staatsgeld zu stützen. Statt kreativ nach neuen Wegen zu suchen, werden von der Politik derzeit vor allem solche Maßnahmen zur Konjunkturankurbelung erwogen, die altbekannt sind. Das gilt beispielsweise für die von vielen Seiten geforderte Kaufprämie für Autos. Eine solche Abwrackprämie gab es bereits in der Finanzkrise 2009. 5 Milliarden Euro kostete die Maßnahme, doch mehr als ein Strohfeuer brachte sie nicht. So wichtig die Autoindustrie auch ist, eine Sonderförderung braucht sie nicht.
Und mit dieser Haltung zur Sonderförderung der Autoindustrie endet die Wirtschaftspresseschau. Hier im Deutschlandfunk geht es nach den Nachrichten gleich ab 10:50 weiter mit dem Blick in die Bundesländer. Ein Thema unter anderem, das sind die Lockerungen, die auch an der deutsch-dänischen Grenze jetzt in Sicht sind. Bis gleich.